Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Die Zeit verkauft als Zeitung Woche für Woche eine 500.000 Exemplare und exportiert als Marke in immer neue Felder. Rainer Esser, Geschäftsführer und Kopf hinter der Zeit, verrät im Gespräch mit Peter Turi sein Erfolgsrezept.
Rainer Esser, Sie sind der Kopf hinter dem Erfolg der Zeit. Sie sind Geschäftsführer des Zeitverlags seit 20 Jahren. Die Zeit ist schon 70 Jahre alt, aber sehr erfolgreich. Hohe Auflage, stabil, ständig wachsende Umsätze. Die Zeit ist also reif, dass Sie uns mal erklären, wo der Erfolg begründet ist.
Ja, hier im Haus gibt es viele gute Leute und die stecken alle hinter dem Erfolg der Zeit. Ich bin einer von vielen. Ich bin ein Teamplayer. Gut. Aber wenn Sie meinen, wir sollten jetzt mal sprechen, dann auf geht's.
Okay, Zeit ist knapp. Zeit ist Geld. Mich fasziniert schon immer die Möglichkeit, mit dem Wort Zeit Wortspiele zu machen und doppelte Bedeutungen herzustellen. Deswegen würde ich Sie gerne mit ein paar Zeitbegriffen da kitzeln, damit Sie uns was erzählen. Erstes Stichwort Zeitraffer. Da hätte ich gern Rainer Esser in 5 Sätzen.
5 Sätzen, donnergeil. Ich bin bei meiner Oma groß geworden und die ist zweimal geflohen, zweimal alles verloren. Die Frau war aber immer gut drauf. Jammern gab es da nicht und ihr Leitspruch war, geht nicht, gibt's nicht. Und das hat mich ziemlich geprägt und das hat mir auch sehr in meinem Job hier geholfen bei der Zeit. Das ist einer der schönsten, die es im Journalismus, die es im Mediengeschäft gibt. Ich treffe viele kluge, spannende, interessante Leute jeden Tag. Mit denen kann ich viel unternehmen. Es macht einen Riesenspaß.
Gut, nächstes Stichwort Zeitmanagement. Wie schafft man es, Geschäftsführer des Zeitverlags zu werden?
Also Geschäftsführer des Zeitverlages zu werden, ist relativ einfach. Es zu bleiben über 20 Jahre ist etwas schwieriger. Ich würde sagen, harte Arbeit, gute Konstitution und 70, 80 Stunden jede Woche und im Urlaub leicht reduziertes Programm.
Okay, Sie sind ein bekennender Workaholic.
Es macht mir sehr viel Freude zu arbeiten, vor allen Dingen halt für so ein schönes Unternehmen wie die Zeit.
Okay, Work-Life-Balance ist nicht Ihr Lieblingswort?
Ich finde das mit der Work-Life-Balance großartig. Die besteht bei mir halt zu einem sehr großen Teil aus dem, was auch Spaß macht. Und das ist hier Arbeiten mit der Zeit, für die Zeit, mit der Familie, mit den Kindern. Das macht auch sehr viel Freude.
Nächstes Stichwort, Zeitvertreib.
Zeitvertreib. Vertreib, da denke ich an Vertrieb. Kiosk-Abonnement ist ganz wichtig bei uns. Machen wir super Geschäfte. Abo wächst ununterbrochen. Viel Freude.
Und wenn wir nach dem anderen Zeitvertreib fragen, womit vertreiben Sie sich die Zeit, wenn Sie nicht arbeiten?
Ich laufe gerne. Ich laufe gerne um die Alster am Morgen oder ich spiele Tennis, trinke Bier mit Freunden.
Laufen im Sinne von Joggen, also schnell laufen?
Schnell laufen, ja. Okay. 12 Kilometer so in 45 Minuten. Mein Sohn kann ich noch gerade mithalten.
Okay, also in der Altersklasse Ü60 sind Sie gut dabei.
Bestens.
Okay. Nächstes Stichwort, Zeitreisen.
Ja,
Reisen. Woran denken Sie da?
Zeitreisen, da denke ich ans Hier und Heute. Also ich habe keine Lust in der Geschichte zu reisen, sondern ich finde das heute eigentlich alles sehr spannend, was hier passiert. Und gerade die Politik ist ungeheuer spannend, die Digitalisierung ist ungeheuer spannend, die Möglichkeiten, natürlich auch die Risiken und gerade in der Politik. Ich finde die heutige Zeit ungeheuer spannend. Wenn ich ans Reisen selber denke, dann mit ihrem Wortspiel folgend ist Zeitreisen natürlich auch ein spannendes Feld. Das war unser erstes Nebengeschäft, was wir gemacht haben. Und es wird jedes Jahr größer und es kommen immer wieder neue verrückte Ideen. Jetzt fahren jedes Jahr 100 Zeitleser in einem Bus 55 Tage von Hamburg nach Shanghai. Und dort gibt es dann wieder andere 100, die zurückfahren von Shanghai nach Hamburg. Und das machen wir jetzt auch mit Seereisen von Hamburg nach Shanghai. Und die fahren dann mit dem Bus nach Shanghai und dann mit der Seereise zurück. Also dem Reisen ist keine Grenze gesetzt bei uns.
Und warum reist ein Leser mit der Zeit? Weil er denkt, Zeitreisen, das ist natürlich ein tolles Label, aber trotzdem, warum reist er nicht mit Hapag-Lloyd?
Ja, das hängt einmal damit zusammen, dass wir sehr besondere Reisen anbieten. Also diese Busreise bedeutet natürlich nicht irgendwie die ganze Zeit im Bus sitzen, sondern der steigt aus bei den schönsten Orten, die es auf dieser Reise gibt. Und dort wird alles für ihn wunderbar hergeleitet, vorbereitet mit schönsten Besuchen und schönen Hotels. Aber zum anderen auch ein ganz wesentlicher Grund ist, die Zeit ist mehr als eine Zeitung. Die Zeit ist eine Wertegemeinschaft. Und wenn ich mit Zeitreisen unterwegs bin, dann weiß ich halt, dass ich um mich herum freundliche, liebenswürdige, kluge, meist sehr interessante Menschen habe. Und das ist auch ein großer USP, den ich nicht in jeder Hapag-Lloyd-Reise habe.
Aber 60 Tage auf Reisen sein, da fällt mir ja mein nächstes Stichwort ein, Zeitverschwendung.
Zeitverschwendung, ich würde mal sagen, lassen Sie uns zügig hier weiterreden.
Das ist nicht dieses Interview.
Zeitverschwendung ist für mich, das sind für mich Sitzungen mit Alpha-Männchen, die auf der Brust rumtrommeln, um dem anderen zu zeigen, wie großartig sie sind.
Also, gibt es die denn bei der Zeit?
Nein. Bei uns gibt es keine. Wenn Sie mich fragen nach dem Erfolg der Zeit, wir haben große Diversität hier im Haus. Wir haben viele Frauen, wir haben viele Männer in Führungspositionen. Wir haben kurze, schnelle Runden. Hier gibt es keine Angeberei, hier wird nur das erzählt, was notwendig ist, weil gerade wir auch viele junge Mütter haben und die müssen um 18 Uhr nach Hause, da warten schreiende Hälse auf sie oder auch bei den jüngeren Vätern hier. Es wird keine, die Zeitverschwendung ist hier Todsünde, die gibt es hier kaum.
Nächstes Stichwort, Zeitarbeit. Mhm. Zeitarbeit.
Zeitarbeit. Zeitarbeit ist, gibt es bei uns eigentlich wenig. Wir haben viele Festangestellte, eine Reihe Freie natürlich auch, die angemessen bezahlt werden. Und meine Arbeit bei der Zeit, wie gesagt, macht viel Freude und ist sehr umfangreich.
Wobei über den Begriff angemessen gehen die Meinungen auseinander. Ne? Es gibt schon auch mal Leute, die Ihnen sagen, es könnte mehr sein.
Ja, nur was die Redaktion angeht, wasche ich meine Hände in Unschuld. Da müssen Sie den Chefredakteur fragen. Das ist sein Budget, das ist seine Hoheit.
Okay, Sie könnten ihm aber das Budget erhöhen.
Das ist eine gemeine Frage jetzt.
Na gut, zum Thema Zeit.
Aber das steigt auch kontinuierlich, keine Sorge.
Okay, auch die Online-Honorare?
Auch online ist das Budget deutlich gestiegen. Das ist ja auch ein Grund unseres Erfolges. Wir haben inzwischen über 400, die in den Redaktionen arbeiten. Sekretärin inklusive und Bildredakteure. Über 400, die bei der Zeit, bei Zeit Online und bei unseren Magazinen arbeiten. Also wir sind nicht runtergegangen in der Zahl der Redakteure, sondern wir sind hochgegangen. Und wir haben tolle Talente. Gerade wurden die Reporterpreise vergeben. Wir haben 4 Stück abgeräumt. Beim Nannenpreis von den 4 Printpreisen gehen immer 2 an die Zeit. Unsere Redakteure haben 50, 60 Preise im Jahr. Das zeigt, dass da auch sehr viel investiert wird.
Bei Zeitarbeit habe ich auch noch an Sie gedacht, seit 20 Jahren bei der Zeit fast. Machen Sie das Vierteljahrhundert noch voll?
Das ist ja eine gute Idee. Ich würde das gerne machen. Also wenn die Performance stimmt, wenn die Familie von Holzbrink mir weiterhin vertraut und der liebe Gott auch einverstanden ist, gerne, ja.
Zwischenfrage, wer ist eigentlich Ihr Chef? An der Zeit sind ja beide Brüder beteiligt, Stefan von Holzbrink, Dieter von Holzbrink. Mhm. Wer schaut Ihnen genauer auf die Finger? Wer freut sich mehr über die Zahlen, die Sie liefern?
Beide freuen sich genauso und beide schauen mir auf die Finger. Das war in der ersten Periode war das eher Dieter von Holzbrink federführend. Jetzt ist Stefan von Holzbrink federführend im Aufsichtsrat.
Als der Jüngere oder warum ist es Stefan?
Die haben sich das so aufgeteilt, dass sie da wechseln in der Federführung.
Okay. Nächstes Stichwort, Zeit ist Geld. Das kennen Sie wahrscheinlich, das Stichwort. Sie sind ja gelernter Banker. Sie haben eigentlich Banker, Sie haben eigentlich vier Berufe. Sie haben mal Bankkaufmann gelernt, Sie haben Journalist gelernt, Sie waren Jurist und jetzt sind Sie Geschäftsführer. Was fällt Ihnen zum Wort Zeit ist Geld ein?
Zeit ist Geld, dazu fällt mir ein, dass die Zeit halt jetzt nicht nur die Zeitung, sondern die Zeit selber halt doch unser wertvollstes Gut ist. Und dass wir es gut nützen müssen. Deshalb freue ich mich auch, dass wir zwei uns unterhalten, weil Sie stellen kluge Fragen und ich gebe mir Mühe, die möglichst zügig zu beantworten.
Okay. Mir fällt bei Zeit ist Geld noch was anderes ein. Wie profitabel ist die Zeit eigentlich?
Sie stellen ja Fragen. Also sagen wir mal so, so vor 20 Jahren machten wir ein bisschen mehr über 70 Millionen Euro Umsatz. In diesem Jahr werden wir 220 Millionen erreichen. Und was die Profitabilität angeht, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Der Qualitätsjournalismus der Zeit ist auch durchaus profitabel. Das Geschäft ist auskömmlich. Wenn man so eine schöne Marke hat und man ergreift die Möglichkeiten, die man damit machen kann, diesen Journalismus auch live zu zeigen bei Konferenzen und auf allen Bühnen, auf allen Kanälen, Smartphone und auch beim Alexa inzwischen, dann kann man dieses Geschäft auch durchaus auskömmlich und profitabel betreiben.
Was würden Sie denn sagen, ist der Grund für den Erfolg? Kann man es auf eine Formel bringen, dass die Zeit inzwischen mehr noch als ein Medium eine Marke ist?
Ich glaube, ganz viel Leidenschaft und Kreativität und Einsatz.
Aber das liefern andere Verlage ja auch. Und bei anderen Verlagen geht es nach unten, weil Auflagenzahlen nach unten gehen, weil Werbekunden sich abwenden. Was unterscheidet die Zeit da von einem Spiegel zum Beispiel?
Die Kollegen beim Spiegel machen ein tolles Blatt jede Woche und sind klug unterwegs. Wir haben schon sehr früh gestartet, also vor 20 Jahren, das ganzheitlich zu betrachten. Und wir arbeiten sehr eng zusammen, alle hier im Haus. Damit meine ich nicht nur Redaktion und Verlag, sondern ich meine auch die Onliner, Print wie online. Die Redaktionen arbeiten eng zusammen. Wir arbeiten eng mit den Redaktionen zusammen. Und da gibt es sehr viele Ideen und wir haben eine sehr flache Hierarchie hier im Haus. Also diese Ideen, die es hier im Haus gibt, die kommen auch zügig dann zu den Leuten, die das gerne weitertreiben und umsetzen. Und wir haben sehr, sehr kluge Verleger, die Familie von Holzbrink, die uns auch sehr viel vertrauen, die uns sehr viel machen lassen. Und die, wir müssen nicht alles in die 10. Marktforschung geben, bevor wir die Dinge machen. Also diese berühmte Sache, die ich jetzt immer höre, diese Fehlerkultur, nicht? Wir sollen Fehler machen und so. Das ist wirklich der Schnee von vorgestern. Wir machen hier Fehler immer und darüber wird auch nicht groß gesprochen, weil wir ständig neue Dinge machen, ständig weiterentwickeln und auch Dinge mal dann sein lassen, wo wir Fehler gemacht haben oder aus Fehlern lernen. Das ist hier im genetischen Code seit ewigen Zeiten, bei der Zeit, diese berühmte Fehlerkultur. Ne?
Aber die Zeit galt nicht immer als Hort der Innovation. Also vor 20 Jahren hat man eher gesagt, die alte Tante Zeit, die Grabplatte.
Ja. Ich meine, Unternehmen haben immer Zyklen. Ne? Und die Zeit war absolut sexy und geil und cool in den 70er, 80er Jahren auch. Da war das Blatt, das alle Universitäten, das alle Studenten gelesen haben.
Ne? Und es war auch unbezahlte Politikberatung. Chefredakteure wurden gern mal Regierungssprecher, sozusagen. Die Regierungspolitik wurde kommentiert, vielleicht auch ein bisschen gemacht bei der Zeit.
Und das ist vielleicht übertrieben, dass die Regierungspolitik hier gemacht wurde. Aber es war, Theo Sommer war dann bei Helmut Schmidt im Planungsstab. Da hat es schon Austausch gegeben oder Regierungssprecher kamen von der Zeit. In den 90er Jahren, da haben Sie sicherlich recht, wurde es hier im Haus etwas ruhiger. Das ist halt im Lebenszyklus eines Unternehmens, da gibt es nicht 70 Jahre nur nach oben und 70 Jahre ständig Innovation. 90er Jahre wurde es ein bisschen ruhiger und dann haben wir halt wieder Geschwindigkeit aufgenommen. Viele neue Leute hergekommen, viele Frauen haben halt auch Führungspositionen hier im Haus übernommen, in der Redaktion wie im Verlag.
Sehen Sie das als Erfolgsfaktor, dass viele Frauen?
Wir haben jetzt nicht nur Thema Frauen, sondern überhaupt Diversität, dass es unterschiedliche Charaktere auch gibt. Ne? Wir haben sehr viele junge Leute hier, auch ein paar ältere, gesetztere, aber viele junge Leute, wir haben Frauen, Männer, unterschiedliche Temperamente, ins Feld springende, ein paar auch bedächtigere Kollegen, aber alle eint diese Leidenschaft und der große Einsatz. Alle lieben die Marke Zeit, alle brennen, also fast alle, ne, brennen für diese Marke und leisten halt auch ein bisschen mehr, weil sie sich da auch wiederfinden. Ne.
Aber ich gehe mal davon aus, dass das bei anderen Zeitschriften und Printobjekten auch der Fall ist und trotzdem sind die wirtschaftlichen Zahlen nicht so, dass man ständig nach oben geht. Also da ergibt sich die Frage, wie schaffen Sie es denn, dass die Auflage nicht bröckelt, sondern dass sie stabil bei 500.000 liegen? Eine mögliche Begründung wäre, dass es ganz, ganz schwer ist, bei Ihnen rauszukommen aus dem Abonnement. Wenn man mal kündigt, haben ja Leute berichtet, wir haben natürlich nicht gekündigt. Touri 2 liest natürlich die Zeit. Wenn man mal kündigt, dann wird man so lange von netten jungen Damen angerufen, bis man den Plan wieder aufgibt.
Ist das so?
Das soll so sein, habe ich mir im Vorfeld dieses Gespräch von mehreren Leuten bestätigen lassen.
Ja, sagen wir mal, ich will das jetzt nicht vom Tisch wischen. Natürlich haben wir im Bereich der Abo-Gewinnung sehr viel Know-how. Und gerade die Digitalisierung gibt uns viele neue Möglichkeiten. Wir holen über digitale Wege viele neue Abonnements rein. Und wir können auch die digitalen Abonnenten natürlich noch etwas näher betrachten und auch dann Kündigervermeidung besser betreiben. Wir haben Freunde der Zeit, ein tolles Kundenbindungsprogramm, bei dem wir unsere 345.000 Abonnenten wöchentlich informieren über Ereignisse, über Events, über Lesungen, über Veranstaltungen der Zeit, zu denen wir sie einladen. Unser Leserparlament einmal im Jahr, wo wir alle Abonnenten einladen. Das sind natürlich Maßnahmen, die binden die Kunden, ne? Oder die Leserreisen. Ne? Wir haben fast 5.000 Menschen, die jedes Jahr mit der Zeit verreisen. Wenn die einmal ein gutes Erlebnis hatten bei einer Leserreise, dann bleiben die natürlich ein bisschen länger oder wenn die schöne Produkte gekauft haben, wenn die bei der Zeitakademie unterwegs waren, tolle Seminare sich angeschaut haben über Kunstgeschichte, Geschichte, Politik, Philosophie, Führung, dann bleiben die länger. Also diese Erlebniswelt, die wir um die Zeit herum gebaut haben, diese Wertegemeinschaft, die ist natürlich auch Bindung. Und dann haben wir eine tolle Redaktion. Wir haben eine tolle Redaktion, ich hatte es schon erwähnt, die sehr viele Preise gewinnt. Und es geht ja nicht ums Preisgewinn, sondern die machen einfach tolle Stücke, die auch die Leser begeistern. Und wir haben, das ist auch toll an unseren Verlegern, wir hatten ja auch mal eine Zeit vor 18, 19, 20, gut 20 Jahren, als es ökonomisch nicht so gut ging, dann haben sie nicht gesagt, ihr müsst mit den Kosten runter, Leute rausschmeißen, Sozialpläne, sondern sie haben gesagt, bessere Leute holen, die Redaktion wieder aufrüsten, gute Federn holen.
Also die Zeit war man in den roten Zahlen vor knapp 20 Jahren, ja. Und die Verleger hätten ja sagen können, nach dem schönen Stichwort, spare in der Zeit, ja. Dann hast du in der Not.
Mhm. Ja.
Das haben sie aber nicht gemacht.
Nein, es war nicht die Devise sparen, sondern es war die Devise investieren. Investieren in gute Leute, weil die Zeit in der Redaktion wie im Verlag lebt von der Kreativität. Und Kreative muss man suchen, Kreative brauchen Freiraum und den haben sie hier bei uns. Und das ist sicherlich auch ein Teil, weshalb es uns ordentlich geht.
Ist es auch, Sie haben eben das Wort, glaube ich, Wertegemeinschaft benutzt. Ist die Zeit also mehr als eine Zeitung? Ist sie so ein Ausweis, ein Club liberaler Gesinnung?
Ein Club liberaler Gesinnung ist ein bisschen zu kurz, finde ich. Wenn Sie sich bei der AWA und LAE und MA und diesen wunderbaren Marktforschungsinstrumenten, wenn Sie sich das Profil der Zeitleserin, des Zeitlesers anschauen, dann sehen Sie immer, dass es Menschen sind, die in ihrer Community irgendeine Führungsrolle übernehmen, die Ratgeber sind, die um ihre Meinung gefragt werden. Also es sind die ein bisschen so die Mover und Shaker in der Gesellschaft.
Der Spruch Mover und Shaker, Sie wissen, wo der herkam, von einer Zeitschrift, die längst untergegangen ist. Ich glaube, es war die Deutsche. Ja, es war eine andere Zeitschrift von Condé Nast, die aus Amerika kam. Vanity Fair.
Ah, ja.
Ulf Poschert, die Mover und Shaker. Das haben Sie aber übernommen.
Der hat die wohl nicht erreicht, weil das war ja ein schönes Venture, aber das doch leider nach kurzer Zeit schon wieder verschwand. Ne? Mhm. Die Zeit gibt seit 72 Jahren und wie erreichen Sie wirklich die Multiplikatoren in der Gesellschaft?
Aber dass es die Mover und Shaker sind, hätte ich jetzt nicht vermutet. Ich hätte eher gesagt, der klassische Zeitleser ist Oberstudienrat, Professor, hoher Beamter, sprich er liest und vielleicht deshalb auch die nicht so bröckelnde Auflage, weil sie sozusagen, wer soll noch lesen, wenn nicht die Bildungsbürger, die die Zeit lesen. Ist die Interpretation richtig?
Eine süße Interpretation, die leider etwas zu kurz greift. Wir lieben die Lehrer, wir lieben die Professoren und natürlich auch die Beamten. Nur wenn Sie in die LAE schauen, in die jüngste, wir haben die FAZ, die ja das Wirtschaftsblatt ist, die ja die Zeitung ist, der Mover und Shaker in den Unternehmen. Wir liegen, ich glaube, inzwischen 100.000 Leser vor der FAZ in der LAE, in der Umfrage, wo es um die Entscheider geht. Also haben wir zu den, die Sie gerade erwähnten, zu den Zielgruppen der Gebildeten aus der Lehrerschaft, haben wir sehr, sehr viele aus der Wirtschaft, sehr viele Leser, sehr viele Manager aus der Wirtschaft, die die Zeit lesen, weil sie wissen, in der Zeit gibt es noch mehr als Wirtschaft. Da gibt es halt auch Kultur, da gibt es das Neueste aus der Wissenschaft, da gibt es auch Mode, da gibt es halt das pralle Leben in seinem ganzen Reichtum, seiner ganzen Schönheit.
Das fällt ja sowieso auf, dass die Tageszeitungen, die meinungsführenden Tageszeitungen, wahnsinnige Probleme haben, ihre Auflage zu halten, ständig Leser verlieren und die Zeit als Wochenzeitung stabil ist. Kann es sein, dass es heutzutage im Zeitalter von Digitalisierung, von Internet, ein Vorteil ist, nur einmal die Woche gedruckt zu erscheinen, statt 7 oder 6 Mal?
Das mag ein Vorteil sein, aber ob ich eine Marke jetzt lese oder nicht, ob ich eine Affinität dazu habe, das hängt jetzt nicht von der Frequenz ab, einmal in der Woche oder 7 Mal in der Woche. Das hängt davon ab, ob mich das Blatt überrascht, ob das Spaß macht, ob das optisch was hermacht, ob da neue Ideen drin sind. Ob das aufrichtig ist, was da drin steht, ob das Menschen sind, denen ich das abnehme, die Leidenschaft entfalte. Nicht? Und diese Qualitäten schauen wir, dass wir die jede Woche auf die Straße bringen. Und Sie sehen ja Zeit online, das ist ja kein Wochen, das ist ja Minuten aktuell. Und auch Zeit online ist unter den Medien, die Sie gerade genannt haben, die Nummer 1, was die Reichweite angeht. In AGOV und der IVW, der Online-IVW.
Aber trotzdem ist doch das häufigste Argument gegen ein Zeitungsabonnement das Argument keine Zeit.
Ja. Ich habe keine Zeit für eine Zeitung. Und da ist ja eine tägliche Zeitung, eine FAZ und eine Süddeutsche wahrscheinlich noch mehr betroffen, weil ich kenne Zeitleser, die sagen, ich habe das einmal die Woche, es sind ja so viele Bücher, das verteile ich so dann über die Woche. Und nach einer Woche habe ich es dann gelesen, aber die tägliche Zeitung schafft ja kaum noch jemand. Von daher glaube ich nochmal, ist vielleicht schon ein Grund. Vielleicht machen sie es kreativer, aber nur einmal die Woche zu erscheinen, ist doch heutzutage wahrscheinlich ein Vorteil.
Ich sehe es mit gemischten Gefühlen, weil die Tageszeitung haben Sie in Ihrem Tagesrhythmus. Ne? Und wenn Sie schon 6-mal in der Woche gelesen haben und dann kommt noch so ein relativ umfangreiches Teil wie die Zeit, im Schnitt haben wir über 80 große Seiten und noch ein Magazin dabei und in jeder dritten Ausgabe der Zeit ist noch ein Reisespezial oder unser Zeitdoktor ist drin oder Zeitgeld, Zeitgolfen, Zeitreisen. Also das ist schon ein Fund und wir sind genauso in der Gefahr, weil wir halt nicht so in diesem in dem Tagesrhythmus drin sind, dass wir an der Zeitknappheit unserer Leser scheitern. Es sei denn, das Blatt ist halt wirklich aufregend. Und wir schaffen es auch, wir haben auch Abbestellung, wir schaffen es über einen sehr, sehr guten Vertrieb, unsere Abozahlen immer etwas auszubauen, sodass die steigende Abozahl die Käufer, die weniger am Kiosk sind, die strukturell geht der Kiosk halt zurück, im Schnitt so 10%, bei uns Gott sei Dank nicht so viel, aber das, was wir am Kiosk verlieren, können wir mindestens im Abo reinholen, aufholen.
Wo kommen die neuen Abonnenten her? Über die Website Zeit Online? Schaffen Sie es über die verschiedenen Modelle, die Sie haben, die Leute reinzuziehen? Wie funktioniert das? Sie haben einen grauen Bereich und einen roten Bereich. Man muss sich anmelden oder gleich bezahlen, um zu lesen. Wie kriegen Sie die Leute aus dem Internet zum Abonnement?
Ja, das ist ein Weg, den wir jetzt so seit 1,5 Jahren neu haben, dass wir treue Zeit-Online-User zu treuen auch Zeit, nicht Zeitprint, sondern Lesern der wöchentlichen Ausgabe zu Abonnenten machen. Und die können dann das Abo entweder hier auf Papier oder digital als E-Paper-App oder als Native-App bekommen. Das ist ein wichtiger Kanal. Aber was viel wichtiger ist, wir haben ja, unser Konzept geht ja, das ist ja nicht, das startet ja nicht irgendwie mit 20 oder 22, sondern die Zeit, das geht von der Wiege bis zur Bahre. Wir starten mit Zeit Leo, mit unserer Kinderwelt, mit unserer Kinderzeitschrift Zeit Leo. Und um Zeit Leo herum gibt es sehr viele Kinderprodukte, die tragen auch alle die Marke Zeit Leo. Ob es Musik ist, ob es Filme, Bücher sind, Spiele sind, dann geht es weiter mit Zeit.
Das ist natürlich gut für Sie, weil da haben Sie die Chance, dass sozusagen die Präferenz für die Zeit vererbt wird, weil die Kinder können sich ja noch nicht dagegen wehren, dass sie die Zeitprodukte kriegen und werden dann gleich frühzeitig sozialisiert.
Genau, Sie sagen es. Dann gibt es Zeit für die Schule. Jedes Jahr machen 10.000 Lehrer damit, den liefern wir das Lehrmaterial für Medienkunde. 10.000 Lehrer, über 200.000 Schüler bekommen 3 Wochen lang die Zeit. Dann haben wir den Zeitstudienführer, das ist die Bibel für jeden Abiturienten, für jeden angehenden Abiturienten, der sich informieren möchte über Universitäten, über Studienmöglichkeiten, über Möglichkeiten in die Lehre zu gehen. Das ist, wie gesagt, die Bibel hat eine Auflage von 100.000. Und an der Uni gibt es Zeit Campus, das ist unser Studentenmagazin mit 500.000 Lesern, das mit großem Abstand größte Magazin unter Studenten. Also wir schauen, dass wir früh beginnen und dann nicht sagen, wenn irgendwann mal jemand 30 ist, kannst du uns mal 3-mal kostenlos lesen. Nein, wir starten sehr früh und bleiben kontinuierlich dran, kluge Menschen zu unserer Marke zu führen. Und über Online holen wir neue Abonnenten herein. Wir holen sie auch über unsere sehr vielen Veranstaltungen. Wir machen über 200 Veranstaltungen im Jahr, Matineen, Lesungen, Konferenzen, Mittelstandstage, Jahrestagungen, über die gewinnen wir auch sehr viele neue Leser und Abonnenten.
Ich glaube, Sie sind der diversifizierteste Verlag in Deutschland. Oder sehen Sie andere?
Diversifiziert, ja und nein.
Aber rund um eine Marke.
Wir machen sehr viel um diese Marke herum, aber es passt alles dazu. Wir machen keine Würstchenbude auf, sondern wir machen sehr viele Angebote, die praktisch aus unseren Kompetenzfeldern, Hochschule, Wissenschaft, Studenten, Manager, Konferenzen, Mittelstand, die aus unseren Kompetenzfeldern dann herauswachsen. Da vertiefen wir die Wertschöpfung in diesen einzelnen Kanälen. Alles muss immer gut zur Marke passen und deshalb immer gute Qualität. Gerade die Marion Dönhoff-Veranstaltung, die Preisverleihung, der Marion Dönhoff-Preis, internationale Verständigung und Versöhnung, war hier im Schauspielhaus mit 1200 Gästen. Die Moscheebauerin, die Sehran Atesh, hat den Preis bekommen, die Menschen versöhnt, Menschen zusammenbringt. Der Christian Wulff hat die Laudatio gehalten. Reporter ohne Grenzen haben den zweiten Preis bekommen.
Stichwort Menschen zusammenbringen. Ja. Ist das ein Thema? Wollen sich die Menschen wieder in echt treffen? Und machen Sie mehr Event? Ist das für Sie eine, ist das für Sie ein Geschäftsfeld, Events zu machen? Oder ist, sagen Sie, das ist Teil des Erlebnis, des Markenerlebnisses oder Teil unseres redaktionellen Auftrags?
Es ist in erster Linie Teil unseres redaktionellen Auftrages, Menschen zusammenzubringen, die diskutieren, die sich auch streiten. Aber wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, das Ganze muss sich natürlich rechnen. Deshalb gibt es um diese Veranstaltung herum, auch mit den Konferenzen, das sind auch ökonomisch erfolgreiche Veranstaltungen.
Was ist da die Strategie, dass man einen Sponsor hat, der sich damit schmücken will, oder dass man von den Kunden Eintrittsgelder nimmt? Oder beides?
Beides. Also wir machen sehr viele Veranstaltungen für ganz kleines Geld. Sehr viele machen wir umsonst. Zum Beispiel die ganzen Leserveranstaltungen im Rahmen von Freunde der Zeit. Die sind fast alle umsonst. Die Lesungen oder Meisterklassen, wo wir auch den Lesern, wo wir sie mit bestimmten Fertigkeiten vertraut machen. Besuche beim Chefredakteur. Die Chefredaktion hat praktisch täglich Besucher aus der Zeitleserschaft. Dann gibt es Veranstaltungen wie unsere Zeitmatineen. Da nehmen wir ein kleines Eintrittsgeld, damit wir auch den Raum finanzieren, das Thalia oder Schauspielhaus oder Kammerspiele, wo auch immer. Und dann gibt es größere Konferenzen zu Themen wie künstliche Intelligenz oder die Zukunft der Arbeit, Ethik in der Wirtschaft, da gibt es auch Sponsoren. Oder so.
Und da verdienen Sie dann Geld damit?
Damit verdienen wir auch Geld. Und da gibt es auch Eintrittsgelder, die dann etwas höher sind, weil da geht es um Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Wirtschaft, die dann einen Mehrwert bekommen über diese Konferenzen, den sie dann auch in ihrem täglichen Wirtschaftsleben einsetzen können.
Früher war ja die klassische Regel für einen Verlag, wir verkaufen Inhalte an die Abonnenten, kriegen dafür Geld und die Wirtschaft gibt uns für die Anzeigen, die um den Inhalt rum sind, nochmal Geld. Das war ein schönes Modell, was leider nicht mehr funktioniert. Mhm. Wie viel Geld von Ihrem Gesamtumsatz, welche Zahl war das nochmal, Ihr Gesamtumsatz aktuell?
220 Millionen.
Wie viel Prozent ist aus den klassischen Wegen Vertrieb und Anzeigen und wie viel kommt aus Ihren Neugeschäften? Und ist das steigend, dieser Anteil?
Also, da sich das alles sehr gegenseitig befördert, kann man das nicht so apodiktisch sagen. Aber sagen wir mal so, würden wir uns darauf beschränken, auf das klassische Zeitungsgeschäft. Wir gehen zum Kunden und sagen, kannst bei uns eine Reklame buchen und sagen dem Abonnenten, kannst du gegen eine Kaffeekanne, kriegst eine Kaffeekanne und dann bist du ein Jahr dabei. Dann wären wir nicht bei 220, sondern vielleicht bei 80 Millionen.
Also weniger als die Hälfte ist klassisches Geschäft?
Nein, so will ich es nicht sagen. Wir sind ja auch im Abo-Marketing viel diversifizierter geworden, ja, okay, und also gehen über unsere sehr vielen Veranstaltungen, gewinnen wir über die Magazine, gewinnen wir die Jugend, die jungen Leute. Also hätten wir uns auf das klassische Geschäft, so wie es vor 20 Jahren hier war, Anzeigen verkaufen und Abonnements verkaufen, auch vielleicht schon ein bisschen innovativer als nur über die Kaffeekanne, dann hätten wir weniger als die Hälfte.
Und wie sieht es auf der Werbeseite aus? Von vielen Verlagen hört man jammern, dass es zurückgeht, stark zurückgeht mit den Anzeigen. Von Ihnen höre ich gar nichts.
Nun denken Sie an meine Oma. Es wird nicht gejammert. Ne? Okay. Also jammern ist hier im Haus verboten, weil jammern bringt einen ja nicht weiter. Und wir haben auch keinen Grund im Übrigen dazu zu jammern, weil wir halt viel mehr zu bieten haben als eine Anzeige.
Geht das Anzeigengeschäft auch bei Ihnen zurück?
Wenn ich das Print in diesem Jahr ganz konkret, das Print- und Online-Anzeigengeschäft, das geht nicht zurück, sondern wenn ich zusammenzähle, gibt es ein kleines Wachstum, ja.
Aber da online steigt, gehe ich davon aus, dass Print dann zurückgeht, auch bei Ihnen. Also auch Sie sind Sie haben kein Wundermittel irgendwo versteckt gegen Anzeigenschwund.
Nö, das Wundermittel gegen Anzeigenschwund ist, dass man den Kunden Kommunikationslösungen anbietet, dass man ihnen einen Strauß anbietet, wie sie ihre Marke mit unserer Hilfe auch aufladen können.
Sagen Sie da mal ein Beispiel. Sie denken jetzt an nichts wie Schleichwerbung oder Content-Marketing.
Na, das ist eine absolute Todsünde hier im Haus. Also irgendeine Vermischung mit redaktionellen Inhalten ist hier ein 150-prozentiges No-Go. Aber wie gesagt, wir...
Aber was sind denn dann die Modelle, wo Sie sagen, das geht nicht mehr nach dem alten Modell, sondern wir machen ein neues Rundum-Modell? Sagen Sie da mal ein Beispiel dafür. Was will denn der Kunde, wenn nicht die einfache, dumme 4C-Anzeige?
Nun, dem Kunden ist ja die Anzeige, ist dem ja vollkommen wurscht. Genauso wie unserem Leser auch es wurscht ist, ob er die Zeit viereckig, rund, digital oder auf Papier liest. Der will ja die Inhalte. Und wenn ein Unternehmen Werbung machen will für Produkte, dann will sie die Produkte absetzen. Ob das über eine Reklame geht oder ob das über einen Banner funktioniert oder über eine andere Ansprache, das ist auch relativ wurscht. Zum Beispiel eine Kooperation ist, was weiß ich, nehmen wir hier ganz profan in Hamburg, da gibt es das Stielwerk. Das Stielwerk, da sind eine ganze Reihe von kleineren Manufakturen organisiert. Wir machen jeden zweiten Monat im Stielwerk eine schöne Veranstaltung. Eine schöne Veranstaltung, da geht es um Hamburger Politik oder da geht es um ein Buch. Und wir laden unsere Leser, wir haben ja einen Hamburg-Teil, wir laden unsere Leser ein in das Stielwerk, die Veranstaltung wird von uns moderiert, wird von uns veranstaltet, organisiert. Sie findet im Stielwerk statt. Es gehen da 300, 400 Zeitleser hin und die sind dann im Stielwerk. Und die lernen dann über diese Veranstaltung, die ausschließlich von der Zeit moderiert und organisiert wird, auch das Stielwerk kennen.
Okay, also man muss eine starke Marke haben, die digital, Print, Event, erlebbar, ausgespielt wird, die mehr ist als die Summe der Produkte, die Marke, die für etwas steht.
Ja, oder wir haben eine Zeitakademie. Zeitakademie bietet einmal für Zeitleser sehr schöne Bildungsangebote. Sehr schöne Bildungsangebote, das sind in digitale Kurse, wo Professoren oder sonstige kluge Menschen schön in die Kamera im ordentlichen Outfit, etwas methodisch gut aufbereitet, etwas über Geschichte, über Wirtschaft, über sonstige Themen berichten. Und diese Zeitakademie hat auch einen B2B-Arm, wo wir Fortbildung machen mit und für Unternehmen, zum Beispiel Führung oder Rhetorik.
Gut, Herr Esser, die Zeit läuft. Zwei letzte Fragen. Nochmal das von mir so geliebte Wortspiel mit der Zeit. Ein jedes Ding hat seine Zeit. Denken Sie daran, dass vielleicht auch Print irgendwann mal zu Ende ist, dass es mal die Zeit gibt mit den vielen, vielen Geschäften, Bildung, Events, Sie haben es geschildert, drumherum, und das eigentliche gedruckte Wochenblatt gibt es gar nicht mehr. Ist das vorstellbar?
Nein, das ist nicht vorstellbar. Ich weiß nicht, ob das in 100 Jahren auch noch oder in den nächsten 72 Jahren, ob es da auch noch eine gedruckte Zeit geben wird, aber es wird immer das Wochen, das einmal in der Woche von vielen klugen Redakteurinnen und Redakteuren zusammengestellte Wochenprodukt geben. Das ist ganz wichtig. Das ist, das ist der Stern, um den alles andere gebaut ist. Das wird es immer geben. Natürlich nimmt die digitale Auflage kontinuierlich zu und die Printauflage nimmt ab. Ich gehe davon aus, dass die Papierausgabe noch lange geben wird, weil es gibt halt viele Menschen, die immer noch lieber auch ein Buch auf Papier lesen und eine Zeitung auf Papier lesen. Das ist wunderbar. Und ich weiß nicht, wann das dann irgendwann mal total wegkippt, aber ich gucke, sagen wir mal, meine Perspektive ist so die nächsten 10 Jahre und da glaube ich, dass es auf Papier auch in 10 Jahren noch die Zeit geben wird.
Obwohl Sie auch schon so einen Substitutionseffekt haben, auch bei Ihnen sind die 500.000 Abonnenten nicht mehr alle Printleser, sondern glaube ich 20% rein digital.
Wir haben von der Auflage, 500.000 ist die Auflage, davon jetzt so knapp 350.000 Abonnenten. 150.000 ist Einzelverkauf und Bordauflage. Und von den 500.000 sind 105.000 inzwischen digital.
Nur noch digital, das nur digital ist. Immerhin schon ein Fünftel. Nach Ihrer Beobachtung vor allem die jungen Leute oder die mobilen, die iPad-Besitzer, auf dem Handy kann man es wohl kaum lesen, oder?
Sie sagen es. Und auf dem Handy kann man die Zeit wunderbar lesen. Also wir haben dann sehr voll responsives Design und es ist auch lustig, auch längere Geschichten werden auf dem Handy gelesen,
ja. Erstaunlicherweise werden ja auch längere Videos wie unseres inzwischen, hat man auch festgestellt, tatsächlich auch auf kleinen Geräten gelesen. Trotzdem, die Zeit drängt. Allerletzte Frage, allerletztes Stichwort an Sie. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort hören, Zeitumstellung?
Zeitumstellung, also ich bin ein großer Freund der Sommerzeit. Da hat man lange Zeit hat man Sonne und es ist schön und ich hoffe, dass das auch so bleibt.
Gut, ich hatte jetzt an was anderes gedacht, echt? Zeitumstellung, ja. Es gibt ja Leute, die sagen, dieses Format, da komme ich gar nicht mit zurecht. Wenn ich das im Zug zum Beispiel aufschlage, dann beanspruche ich ja den Platz meines Nachbarn gleich mit. Der ist aber immer seltener frei, weil die Auslastung der Bahn ja auch steigt.
Die steigt.
Das heißt, Sie müssten sich doch mal Gedanken machen, ob Sie die Zeit nicht ins Kleinere hin umstellen.
Ja, wir haben sie ja schon umgestellt. Also man kann die Zeit, wie wir gerade gesagt haben, wunderbar auf dem Smartphone lesen. Man kann sie auf dem iPad lesen. Also wir haben ja schon umgestellt. Ne? Und dieser Anteil nimmt ja dynamisch zu. Also Sie können die Zeit wunderbar lesen. Und unter uns, bei der Zeit kommt es ja überhaupt nicht aufs Format an. Ob die jetzt groß ist, ob die rund ist, ob die dreieckig oder fünfeckig ist, auf dem iPad, auf dem Smartphone oder auf dem King-Size-Format hier. Es kommt auf die Inhalte an. Es sind da Inhalte drin, die spannend sind, die neu sind, die inspirieren, die lustig sind, dann lese ich das Blatt. Das Format ist unerheblich.
Turi 2 Podcast.